Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, in eure Gesichter blicken zu dürfen und dass ihr so zahlreich erschienen seid zu dieser Bibelstunde. Und wir wollen in dieser Bibelstunde beginnen, das Buch der Offenbarung Jesu Christi auszulegen. Das Buch der Offenbarung Jesu Christi. Heute wollen wir eine Einführung in dieses Buch machen. Und bevor wir Gottes Wort aufschlagen und sein Wort lesen, lade ich euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen, um zu beten. Ja? Unser großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Und wir danken dir für die Verheißung, dass wenn du uns dein Liebstes gegeben hast, wirst du uns in und mit ihm nicht auch alles andere geben, was wir brauchen. Und wir danken dir für das Buch der Offenbarung, das du uns gegeben hast, das letzte Buch der Bibel, das du gehaucht hast durch deinen Mund, welches vollkommen irrtumslos und wahr ist und welches relevant ist für unser Leben, Herr. Und wir beten gemeinsam als Gemeinde heute Abend, dass die Bibelstunde heute Abend, aber auch die folgenden, wo wir dein Wort betrachten wollen, die Offenbarung, dass du uns selbst lehrst, Herr Jesus Christus, so wie du Johannes gelehrt hast, so lehre auch uns und öffne uns die Augen und öffne uns die Herzen, dass wir sehen und verstehen und glauben, was darin geschrieben ist, auf dass wir besonnen und nüchtern in einer gefallenen und verlorenen Welt leben, auf dass wir jederzeit bereit sein können, wenn du wiederkommst, um deine Braut zu holen, Herr. Stärke du unseren Glauben, richte du unsere Blicke auf dich, Herr Jesus Christus, auch an diesem Abend. Öffne meinen Mund, Herr. Wir sind abhängig, wir sind so abhängig von dir. Nimm alles, was stört, weg und verherrliche deinen wunderbaren und heiligen Namen in unseren Herzen. Amen. Nimm gerne Platz und schlag mit mir gemeinsam das Buch der Offenbarung auf. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 1. Wir lesen heute die ersten drei Verse. Dort heißt es in Gottes Wort: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Amen. Soweit der Bibeltext für heute Abend. Nun, das Buch der Offenbarung ist für viele Christen ein Buch mit 7 verschlossenen Siegeln, nicht wahr? Viele Christen scheuen sich, das Buch zu lesen, zu studieren, weil sie Fragen an das Buch haben, beziehungsweise das Buch nicht ganz verstehen und einordnen können. Und deshalb vermeiden sie es, dieses Buch zu lesen und zu studieren. Doch meine Frage heute Abend ist es, ist die Offenbarung wirklich so schwer zu verstehen? Ist die Offenbarung wirklich ein Buch mit 7 verschlossenen Siegeln? Oder ist die Offenbarung eigentlich recht klar und verständlich für uns Gläubige zu lesen und zu verstehen? Nun, ich hoffe sehr und ich bin davon überzeugt und bete auch dafür, dass Gott uns aufzeigen wird, heute und auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate, dass die Offenbarung alles andere als schwer zu verstehen ist, dass die Offenbarung alles andere als dunkel und geheimnisvoll ist. Denn so wie der Titel dieses Buches Offenbarung heißt, so ist genau das Buch. Es ist eine Offenbarung, eine Enthüllung, ein Aufdecken. Nun, wenn das Buch der Offenbarung mit dem Wort Offenbarung beginnt, dann können wir es ausschließen, dass wir in diesem Buch verschlüsselte Dinge sehen, dass dieses Buch enthüllt ist, verschlossen ist. Das Wort Offenbarung bedeutet nämlich Enthüllung dessen, was zuvor verborgen war. Das ist das Wort Offenbarung. Das heißt, das Buch der Offenbarung enthüllt uns viele, viele, viele Dinge, die zuvor bis zu diesem Buch verhüllt waren. Aber das letzte Buch der Bibel enthüllt uns all diese Geheimnisse. Wisst ihr, so wie Gott uns durch das erste Buch der Bibel, das erste Buch Mose, offenbart hat, wie alles entstanden ist und wie alles begann, so offenbart uns das letzte Buch der Bibel, wie alles enden wird. Und genauso wie Gott klar und deutlich im ersten Buch der Bibel gesprochen hat, es ist nichts verhüllt, es ist alles offen und klar im ersten Buch, genauso offen und klar spricht Gott auch durch das letzte Buch der Bibel. Es wäre doch nicht nach dem Wesen Gottes, wenn er vom ersten Buch Mose bis hin zum Judasbrief offenbar spricht und alles klar und deutlich uns vor Augen malt und dann im letzten Buch der Bibel die Offenbarung in Geheimnissen spricht und wir können nicht verstehen, was er zu uns sagen will. Nein, Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart und das letzte Buch der Bibel ist kein Buch mit Geheimnissen und verschlossenen Siegeln, sondern mit geöffneten Siegeln, so wie Benedikt Peters seinen Kommentar auch zu der Offenbarung genannt hat. Sie befinden auch viele Parallelen zum ersten Buch Mose und zur Offenbarung. Wir werden uns die Zeit nicht nehmen, jede Einzelparallele zu studieren und zu entschlüsseln. Aber zum Beispiel die Erschaffung des Himmels und der Erde finden wir in der Genesis, im ersten Buch Mose, nicht wahr? Im letzten Buch der Bibel finden wir die Erschaffung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Im ersten Buch Mose finden wir, wie Gott Adam den Auftrag gibt, über die Erde zu herrschen. Im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, sehen wir, wie der zweite und letzte Adam, Jesus Christus, über die neue Erde herrschen wird. Im ersten Buch Mose sehen wir, wie Gott Eva, die Braut, zu Adam bringt. Im letzten Buch Mose sehen wir, wie Gott die Gemeinde, die Braut Jesu Christi, zu Christus bringt und vorbereitet. Im ersten Buch Mose finden wir im Garten Eden einen Baum des Lebens. Im neuen Jerusalem finden wir auch einen Baum des Lebens, nicht wahr? Durch die Sünde kam der Tod und der Fluch in die Welt, lesen wir in 1. Mose. In der Offenbarung lesen wir, dass kein Tod, kein Fluch, keine Sünde mehr sein wird auf der neuen Erde und in dem neuen Himmel. Im 1. Buch Mose finden wir die Verheißung, dass ein Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Und in Offenbarung sehen wir, wie diese Verheißung sich erfüllt, indem Jesus Christus den Teufel und seine Dämonen vernichtet und in den Feuersee wirft. Und so könnten wir fortfahren und viele, viele Parallelen von dem ersten Buch und dem letzten Buch der Bibel ziehen. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Offenbarung ein klar und deutlich geschriebenes und offenbartes Buch für uns gläubige Christen ist von Gott. Nun, was ist das Ziel, das wir verfolgen, wenn wir die Offenbarung gemeinsam studieren, jetzt in den nächsten Monaten? Zunächst will ich sagen, was nicht unser Ziel sein soll, wenn wir die Offenbarung lesen und studieren. Wisst ihr, wir wollen, wenn wir die Offenbarung studieren, nicht unsere Neugierde über zukünftige Ereignisse stillen. Wir wollen nicht unsere Neugierde über die Apokalypse befriedigen oder sonstige Dinge. Auch wenn die Offenbarung uns über die Zukunft viele, viele, viele Informationen gibt mit einem Ziel, so ist es doch nicht unser primäres Ziel, diese Ereignisse zu studieren. Ich denke, das Ziel der Offenbarung ist es erstens, uns Christen zu informieren, was kommen wird, damit wir wachsam und nüchtern auf dieser Erde leben. Gott hat uns dieses Buch der Offenbarung gegeben, damit wir sehen und verstehen und wissen, was alles kommen wird, bis Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufbauen wird. Und diese Erkenntnis soll uns dahin führen, wachsam und nüchtern und besonnen in diesem bösen Zeitlauf zu leben. Aber darüber hinaus und vor allem hat Gott uns das Buch der Offenbarung gegeben, um uns seinen Sohn Jesus Christus mehr zu offenbaren. Das allumfassende Thema des Buches der Offenbarung ist Jesus Christus und sein zukünftiges Königreich. Jesus Christus und sein zukünftiges Königreich. Die Offenbarung ist sozusagen das Buch über den Triumph des Lammes. Jesus Christus steht im Mittelpunkt und im Zentrum der Offenbarung. Und weil es hier auf dieser Erde nichts Größeres und Herrlicheres gibt für uns Gläubige, als Jesus Christus zu erkennen und ihn zu studieren, so wollen wir, wenn wir das Buch der Offenbarung studieren, alles daran setzen, Christus mehr und mehr zu erkennen. Das ist also unser Ziel, wenn wir die Offenbarung studieren. Wir wollen wissen, was kommt, aber mit dem Ziel, wachsam und nüchtern zu leben. Und vor allen Dingen wollen wir Christus in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht mehr und mehr erkennen, wie uns die Offenbarung ihn offenbart. Und heute ist es mein Ziel, eine Einführung in die Offenbarung zu geben. Und in den ersten drei Versen, die wir gelesen haben, bekommen wir einen wichtigen Einblick in das Buch der Offenbarung. Diese ersten drei Verse fassen sozusagen den gesamten Inhalt der Offenbarung zusammen. Und aus diesen drei Versen werden wir fünf wichtige Informationen erarbeiten, die wichtig sind, um das Buch zu verstehen. Fünf Informationen, die wir heute Abend gemeinsam studieren wollen. Und wir wollen beginnen mit der ersten Information, das Thema des Buches. Das Thema des Buches. Hier heißt es Offenbarung Jesu Christi. Und das ist der Titel des Buches. Das ist der Titel des Buches. Das heißt, diese ersten Wörter, dieser Titel des Buches zeigt deutlich auf, Jesus Christus ist die zentrale Figur des Buches. Jesus Christus ist das Hauptthema des ganzen Buches. Und einerseits ist die Offenbarung ein Buch, das von Jesus Christus zu uns gesprochen wurde. Eine Offenbarung von Jesus Christus an uns. Denn im letzten Kapitel der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 16, dort heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Das heißt, einerseits ist das Buch der Offenbarung eine Offenbarung von Jesus Christus an seine Gemeinde, aber gleichzeitig ist das Buch der Offenbarung eine Offenbarung über Jesus Christus selbst. Und somit ist es nicht falsch, wenn wir sagen, Jesus Christus ist es, der seine Gemeinde durch die Offenbarung sowohl zukünftige Dinge als auch sich selbst offenbart. Christus, unser Herr und Heiland, unser Erlöser ist es, der uns die Zukunft offenbart, aber der sich selbst uns in einem herrlicheren und größeren Maß offenbart, wie in jedem anderen Buch der Bibel. Wie wir bereits gesehen haben, das Wort Offenbarung bedeutet die Enthüllung dessen, was zuvor verborgen war. Und deswegen ist es berechtigt, wenn wir uns die Frage stellen, was war denn von Jesus Christus und von der Zukunft verborgen bis zu dem Zeitpunkt der Offenbarung? Und was wird uns jetzt in dem Buch der Offenbarung von Jesus Christus enthüllt, was zuvor verborgen war? Das ist eine berechtigte und gute Frage und eine wichtige Frage. Wisst ihr, wenn wir in das Alte Testament schauen, dann wird uns im Alten Testament vor allem der Bundesgott Israels, Jahwe, offenbart, nicht wahr? In seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit wird uns Gott, der Vater, im Alten Testament offenbart. Auch der Messias, der in der Zukunft kommen soll, um sein Volk zu erlösen, wird uns in gewisser Weise offenbart. Es schimmert immer wieder durch im Alten Testament und im Lichte des Neuen Testaments können wir Christus im Alten Testament sehen, aber in gewisser Weise etwas verborgen. Und dann kommen die Evangelien und dort wird uns Jesus Christus auch etwas mehr offenbart. Aber in besonderer Weise wird uns Jesus Christus in den Evangelien als Mensch, als fleischgewordener Gott offenbart, nicht wahr? Immer wieder leuchtet seine Herrlichkeit, seine göttliche Herrlichkeit durch am Berg der Verklärung oder wenn er Wunder tut, dann sieht man seine Göttlichkeit. Aber im Großen und Ganzen offenbaren uns die Evangelien die Menschheit Jesu, wie er in der Krippe geboren wird, wie er mit seinen Eltern flüchten muss nach Ägypten, wie er aufwächst, wie er in Erkenntnis zunimmt, wie er von den Seinen abgelehnt wird und wie er verspottet und ausgelacht wird, wie er hilflos und zerschlagen und gefoltert und bespuckt und verflucht am Kreuz hängt. Das ist das Bild, das uns die Evangelien in gewisser Weise von unserem Herrn Jesus Christus geben. Und dann kommt die Offenbarung. Und in der Offenbarung bekommen wir ein Bild von der Herrlichkeit und überragenden Größe, die Jesus Christus jetzt eingenommen hat im Himmel als Gottmensch, als der Sohn des Menschen, wie Johannes ihn in Kapitel 1, Vers 12 bezeichnet. Und ich will an dieser Stelle etwas aus einem Kommentar vorlesen, das mich tief bewegt hat. Hier schreibt der Kommentator, doch ist das alles, was die Welt jemals von unserem Retter sehen wird, wie er voller Schande am Kreuz stirbt? Nein. Nein. Es gehört genauso zu dem Plan Gottes, dass eines Tages diese ungläubige, blasphemische und gottlose Welt den Sohn Gottes in seinem ganzen Wesen sehen wird. In Herrlichkeit und Majestät und in dem vollen Umfang seiner Gottheit. Dann werden ihn alle Menschen sehen, wie er wirklich ist. Sie werden sehen, wie er das Universum und die gesamte Schöpfung im Himmel und auf der Erde voller Autorität in seinen Händen hält. Und wie er die Ereignisse dieser Welt in seinen durchbohrten und liebenden Händen hält. Das ist die Offenbarung, liebe Geschwister. In der Offenbarung bekommen wir ein größeres Bild von unserem Herrn Jesus Christus. In der Offenbarung wird uns sozusagen der Himmel geöffnet, so wie Stephanus, als er gesteinigt wurde und wie er Jesus Christus im Himmel zu Rechten Gottes stehen sah. So wird uns in der Offenbarung, werden uns die Himmel geöffnet und wir können Christus sehen, wie er ist. Und ich habe euch eine Gliederung in der E-Mail geschickt, die uns die Offenbarung in gewisser Weise in drei Teile aufteilt. Ja, der erste Teil ist Kapitel 1. Und dort wird uns Jesus Christus offenbart. In seinem Glanz und in seiner Majestät. Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 12, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und dann beschreibt er Jesus Christus in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht. Und dann lesen wir in Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu meinen Füßen nieder wie tot. Die Erscheinung Christi. Übrigens, das war der Gottmensch Jesus Christus. In Vers 13 heißt es, und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Es war kein Geist, den er sah, es war Christus, der Sohn des Menschen, den er im Himmel stehen sah. Und er fiel nieder wie tot. Und Geschwister, wenn wir die Offenbarung lesen, dann werden wir merken, dass Johannes unglaublich viele großartige und unbeschreibliche Dinge gesehen hat. Aber bei keinen von diesen Ereignissen ist er zu Boden gefallen und war wie tot. Aber als er den Sohn Gottes sah, den verherrlichten Christus, war diese Erscheinung so gewaltig und so kräftezehrend, dass er einfach kraftlos umgefallen ist und war wie tot. Und dann lesen wir in den Kapiteln 2 und 3, wie Christus inmitten seiner Gemeinde wandelt. Christus, der Herr über seine Gemeinde. Und dann lesen wir in den Kapiteln 4 bis 22, das ist der dritte Teil der Offenbarung, wie Jesus Christus die gottlose Welt richten wird durch die 7 Zornesschalen, durch die 7 Siegel und durch die 7 Posaunen. Wie er den Teufel richten wird und wie er dann seine Herrschaft antreten wird und regieren wird. Das heißt, die Offenbarung offenbart uns und enthüllt uns eine größere Herrlichkeit über Jesus Christus wie kein anderes Buch der Bibel. Und deswegen wollen wir Christus sehen in der Offenbarung, nicht wahr? Er soll unser Ziel sein, er soll unser Fokus sein. Nicht die Zukunft, nicht die Ereignisse, die kommen werden, sondern Christus und er allein. Aber dennoch, gleichzeitig offenbart uns die Offenbarung auch, was in der Zukunft passieren soll. Dinge, die bis zum Buch der Offenbarung verhüllt waren und verschlossen waren, jetzt aber offenbart wurden. Im Propheten Daniel, welches eng verbunden ist mit der Offenbarung, zeigt Gott seinem Propheten Daniel viele Dinge, die in der Zukunft passieren sollen. Und im letzten Kapitel des Buches Daniel, ganz zum Schluss, sagt Gott zu Daniel in Kapitel 12, Vers 4, und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Das heißt, die Offenbarung über die Zukunft war lange Zeit versiegelt, verschlossen. Für Gott war es offenbar, aber für die Menschen war es versiegelt. Wir leben in Zeit des Endes. Gott hat uns offenbart. Er hat die Siegel geöffnet und er hat uns gezeigt, was kommen wird. Und wir werden später noch darauf eingehen, was genau passieren wird. Das ist also die erste Information, das Thema des Buches. Das Thema des Buches ist Christus und sein kommendes Königreich. Die zweite wichtige Information, die wir in den ersten drei Versen bekommen, ist die göttliche Quelle des Buches. Die göttliche Quelle des Buches. Dort heißt es Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Gott Der Vater gab dieses Buch, die Offenbarung, seinem Sohn. Es war ein Geschenk, eine Gabe Gottes an seinen Sohn Jesus Christus. Und es ist interessant, dieses Bild, dass Gott, der Vater, seinem Sohn einige Dinge gibt, finden wir mehrfach in den Briefen von Johannes, vor allem in der Offenbarung, vor allem im Johannesevangelium. Wir lesen dort unter anderem, dass Gott, der Vater, seinem Sohn das Gericht gegeben hat. In Johannes 5, Vers 22. Wir lesen aber auch, dass Gott, der Vater, seinem Sohn alle Erwählten gegeben hat. Alle, die an ihn glauben werden. Die hat Gott, der Vater, seinem Sohn gegeben. Das lesen wir vor allem auch in Johannes 17. Im hohen priesterlichen Gebet. Alle, die du mir gegeben hast. Oder aber auch in Johannes 6, Vers 37. Das heißt, dieser Gedanke, dass Gott, der Vater, seinem Sohn etwas gibt, ist nicht fremd. Doch was meint Paulus, was meint Johannes hier in der Offenbarung, wenn er davon redet, dass Gott seinem Sohn die Offenbarung gegeben hat? Ich denke, die Antwort finden wir im Philipperbrief, Kapitel 2. Lasst uns diesen Brief kurz aufschlagen. Philipper, Kapitel 2. Ich denke, hier haben wir die Antwort dessen, was Gott seinem Sohn durch und in der Offenbarung gegeben hat. Philipper, Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Hier wird uns gesagt, dass Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus einen Namen gegeben hat. So einen herrlichen und großen Namen, einen Titel, dass jedes Knie der himmlischen und irdischen und unterirdischen Welt, Engel und Menschen und Dämonen sich eines Tages vor Christus niederfallen werden, ihre Knie sich beugen werden und mit ihrer Zunge bekennen werden, dass er Herr ist. Und all das, weil Jesus Christus auf dieser Erde ein gehorsames Leben gelebt hat und am Kreuz für die Sünde der Welt gestorben ist und Gott seinem Vater gehorsam war. Das ist der Preis, den er bekommen hat. Und genau das finden wir im Buch der Offenbarung. Es ist so interessant, wenn wir die Offenbarung studieren werden, in keinem anderen Buch der Bibel werden uns so viele Namen Jesu Christi genannt, wie im Buch der Offenbarung. Unzählige Namen. Der Fürst der Könige der Erde. Das Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, die Wurzel Davids, das Lamm Gottes, der Sohn der Menschen, der Sohn Gottes und so weiter und so fort. Wir finden unzählige Namen über Jesus Christus in der Offenbarung. Und Gott hat ihm diese Namen gegeben. Aber wisst ihr, was wir noch sehen in der Offenbarung? Wir sehen in der Offenbarung, wie sich jedes Knie und jede Zunge vor Christus beugen und ihn bekennen wird. Wir sehen, wie die vier lebendigen Wesen um den Thron Gottes fliegen und sich vor dem Lamm Gottes niederwerfen und wie die 24 Ältesten sich vor dem Lamm Gottes niederwerfen und ihm ein neues Lied singen. Wir sehen, wie die erlöste Schar aus dem Alten Testament, aber auch die erlöste Schar der Gemeinde, sich vor dem Lamm niederwirft und ihn anbetet, wie sie ihre Knie beugen und mit ihrer Zunge bekennen. Und wir sehen in Offenbarung Kapitel 22, wie die gottlosen Menschen vor dem großen weißen Thron gerichtet werden. Und doch sie werden ihre Knie beugen und ihn bekennen. Und wir sehen auch, wie Jesus Christus den Teufel und seine Dämonen richten wird. Und auch sie werden ihre Knie beugen und ihn bekennen. Das heißt, was wir in der Offenbarung sehen, ist eine detaillierte Auslegung von Philipper Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Der Name Jesu und die Knie, die sich beugen und die Zunge, die ihn bekennen werden. Aufgrund seines perfekten und vollkommenen Lebens hier auf dieser Erde. Aufgrund dessen, dass er seinem Vater in allen Dingen gehorsam war und dass er den ganzen Willen Gottes getan hat, hat Gott, der Vater, seinem Sohn diesen Lohn gegeben. Die Offenbarung ist das Erbe für Christus. Die Offenbarung ist der Lohn, ist das Geschenk, das Gott der Vater seinem Sohn gegeben hat, aufgrund seines Gehorsams. Ist das nicht wunderbar und herrlich? Sollten wir uns nicht gerade deshalb umso mehr damit beschäftigen? Weil wir hier, wisst ihr, ja, Jesus Christus hat eine unzählbare Schar von Erlösten dem Vater erworben durch sein Blut. Das werden wir noch lesen. Das ist auch der Lohn seines Opfers. Aber wisst ihr, die Herrlichkeit, die Jesus Christus empfangen hat aufgrund seines Gehorsams, das ist ein unendlich größerer Lohn für Christus. Auch wenn wir ein großer Lohn sind für ihn, soll nicht uns kleinreden. Aber er hat eine unendlich große Herrlichkeit bekommen, einen unendlich großen Namen und alle werden sich vor ihm beugen. Wir sehen also, das allumfassende Thema des Buches der Offenbarung ist Jesus Christus und sein zukünftiges Reich. Und Gott der Vater hat seinem Sohn die Offenbarung als Lohn und Erbe seines Gehorsams auf diese Erde gegeben. Die dritte Information, die wir aus diesen Versen bekommen, ist das Ziel des Buches. Das Ziel des Buches, dort heißt es, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das ist das Ziel. Gott hat die Offenbarung seinem Sohn gegeben und Jesus Christus nimmt diese Offenbarung und zeigt nun seinen Knechten, was bald geschehen muss. Seinen Knechten oder seine Sklaven in einem positiven Sinne, das sind alle die, die ihr Glauben an Jesus Christus, auf Jesus Christus geworfen haben. All diejenigen, die durch den Glauben an das Opfer von Jesus Christus gerettet und wiedergeboren wurden. All diejenigen, die aus der Sklaverei der Sünde zu Christus in sein Reich geführt wurden. Diejenigen, die jetzt Knechte Christi Jesus sind. Diejenigen, die seinen Willen tun und seinen Willen suchen. Das sind die Knechte Christi Jesu. Und er hat das Buch der Offenbarung ihnen gegeben, um ihnen zu zeigen, was bald passieren muss. Und dieses Wort ist ein unendliches Wort, das voller Gnade ist. Denn hätte Jesus Christus uns nicht gezeigt, was kommen muss, hätte Gott uns durch das gesamte Buch der Bibel nicht gezeigt, wer er ist und wer wir sind und wie wir Rettung erfahren können, so wären wir hoffnungslos verloren. Aber Gott zeigte uns alles. Und so zeigt er uns auch durch die Offenbarung, was kommen muss, damit wir gestärkt werden, gefestigt werden im Glauben. Er zeigt seinen Knechten, was bald geschehen muss. Wovon ist hier die Rede? Was muss bald geschehen? Wovon redet Johannes hier? Ich habe bereits gesagt, dass wir die Offenbarung in drei Teile gliedern können. Und diese Gliederung habe ich aus dem 19. Vers des ersten Kapitels entnommen. Und dort heißt es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 19, schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist, und was nach diesem geschehen wird. Hier haben wir einmal die Vergangenheit, dann haben wir hier die Gegenwart und dann haben wir hier die Zukunft. Schreibe, was du gesehen hast. Was Johannes gesehen hat, finden wir in Kapitel 1. Er hat Jesus Christus und ihn als verherrlicht gesehen. Dann soll er aufschreiben, was ist. Und dann finden wir in Kapitel 2 und 3 die sieben Sendschreiben, die sieben Briefe an die sieben Gemeinden. Das ist die Gegenwart, auch das Zeitalter der Gemeinde, in der wir uns jetzt befinden. Auch wenn Johannes an historische Gemeinden geschrieben hat, die damals wirklich existierten und diese Briefe sich direkt an sie gerichtet haben, so finden wir hier auch in all den sieben Briefen Wahrheiten, die für das ganze Zeitalter der Gemeinde gelten. Das ist die Gegenwart, in der wir uns jetzt befinden. Und dann haben wir aber auch die Zukunft. Schreibe auch auf, was nach diesem Geschehen wird. Was nach dem Zeitalter der Gemeinde passieren wird. Denn schaut mal, was in Kapitel 4, Vers 1 steht. Nachdem Johannes die sieben Gemeinden adressiert hat und die sieben Sendschreiben geschrieben hat, lesen wir dann in Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in den Himmeln. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Hier haben wir das, was Johannes in Kapitel 1, Vers 19 gesagt hat. Nach dem Zeitalter der Gemeinde muss das geschehen, was jetzt ab Kapitel 4 bis 22 folgt. Was folgt dort? Eine Offenbarung von großer Drangsal. Zunächst mal sehen wir das Lamm Gottes, das angebetet wird, das fähig ist, die sieben Siegel zu öffnen. Und dann sehen wir, wie das Lamm Gottes, Jesus Christus, die sieben Siegel öffnet und die Erde richtet durch diese sieben Siegel. Dann sehen wir weiter, wie sieben Posaunen, sieben Engel in sieben Posaunen stoßen und die Erde gerichtet wird. Und dann sehen wir, wie sieben Zornesschalen ausgegossen werden und die Erde gerichtet wird. Zwischendrin sehen wir einen Funken von Gottes Gnade. Aber wir sehen Gericht und wir sehen ein düsteres Bild, das uns die Offenbarung hier liefert. Jesus Christus spricht von diesen schrecklichen Ereignissen, die auf diese Erde kommen werden, in Matthäus Kapitel 24, Vers 21 folgendermaßen. Dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Das heißt, diese Drangsal, die kommen wird, die uns in Offenbarung 4 bis 22 beschrieben wird, wird eine Drangsal sein, wie es auf dieser Erde noch nie zuvor gewesen ist. Kein Krieg, keine Hungersnot, keine Pest, keine Seuche, keine Not auf dieser Erde ist mit dem zu vergleichen, was kommen wird. Und das wird uns alles in diesen Kapiteln der Offenbarung beschrieben. Uns wird beschrieben, wie die Menschen sich quälen werden von den Gerichten Gottes und wie sie sich wünschen werden zu sterben und sie werden nicht sterben und wie sie Gott fluchen werden. Ein düsteres Bild. Wir sehen aber auch, wie der Teufel dann am Ende der Zeit für 1000 Jahre gebunden wird und wie Christus dann in dieser Zeit sein irdisches, 1000-jähriges Reich auf dieser Erde aufrichten wird und mit seinen Heiligen regieren und herrschen wird. Und wie nach diesen 1000 Jahren dann der Teufel losgelassen wird, aber Jesus Christus ihn mit dem Hauch seines Mundes vernichten wird. Und wie dann Jesus Christus alles neu machen wird. Und diese Erde und alles, was in ihr ist, wird vergehen. Es wird zusammengefaltet werden wie ein Mantel. Und Christus wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dort wird er dann für alle Ewigkeit mit all denjenigen, die an ihn geglaubt haben, regieren. Und dort wird keine Sünde und kein Tod und kein Geschrei mehr sein. Das ist, was uns die Offenbarung schildert in diesen Kapiteln 4 bis 22. Und diese Ereignisse waren bis zu dem Zeitpunkt der Offenbarung in gewisser Weise verhüllt. Teilweise in den Briefen des Apostel Paulus und auch aus dem Alten Testament bekommen wir Fetzen von dem, was passieren wird. Aber die Offenbarung enthüllt uns alles, was zuvor verhüllt war. Und von diesen zukünftigen Ereignissen hat bereits Daniel, aber auch unser Herr Jesus Christus gesprochen. Lasst uns für einen Moment in das Buch Daniel gehen. Wir werden im Laufe der Auslegung öfters mal ins Alte Testament gehen, weil die Offenbarung durch das Alte Testament in gewisser Weise ausgelegt wird. Und dort finden wir in Kapitel 2 ähnliche Worte wie auch in Offenbarung. Wir erinnern uns, dass Jesus zu Johannes gesagt hat, oder dass es hier heißt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Im Propheten Daniel bekommen wir einen Einblick in das Leben von König Nebukadnezar und wie er einen Traum hatte und wie er Menschen gesucht hat, die ihm diesen Traum deuten sollten. Und dann hat er Daniel gefunden, beziehungsweise Daniel hat gesagt, Gott hat mir dann den Traum offenbart. Und dann kam Daniel zu dem König Nebukadnezar. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 29, wie Daniel zu König Nebukadnezar sagt, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen wird. Und der dir die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Hier haben wir ähnliche Worte wie in der Offenbarung Kapitel 1. Das heißt, König Nebukadnezar hat von der Zukunft geträumt und Daniel kam zu König Nebukadnezar und offenbarte ihm durch Gott, autorisiert, was in der Zukunft passieren soll. Und dann legte Daniel ihm den Traum aus. Und dann lesen wir in Kapitel 2, wie Daniel über 4 verschiedene Königreiche spricht. Wenn wir es tiefer studieren werden, dann werden wir sehen, dass er hier über das babylonische Königreich spricht, in dem Nebukadnezar geherrscht hat. Dann lesen wir in Vers 39, wie er über das medopersische Reich spricht, das nach Nebukadnezar kam. Er spricht über das griechische Reich und über das römische Reich. Und ab Vers 41 bis 43 spricht er sogar von dem antichristlichen Reich. Und ab Vers 44 spricht Daniel dann von dem messianischen Reich, das nach all dem passieren wird. Dort heißt es dann, und in den Tagen dieser Könige, von denen er zuvor geredet hat, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber in Ewigkeit bestehen. Weil du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein losriss ohne Hände und das Eisen, das Kupfer, den Ton und das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Das heißt, Daniel hat von Gott die Offenbarung bekommen, den Traum von Nebukadnezar zu deuten. Und der Traum von Nebukadnezar war eigentlich die Weltgeschichte bis zum Reich des Messias. Und das hat Daniel damals schon bekommen, diese Offenbarung. Auch Jesus Christus in Matthäus 24, in der Endzeitrede von Jesus, verwendet ähnliche Worte wie Johannes in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Dort sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht die Zeit. Und dann lesen wir in Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das Ende, von dem Johannes offenbart hat. Das Ende, das König Nebukadnezar in seinem Traum gesehen hat. Das Ende, das Daniel durch Gott offenbart hat. Das Ende, nämlich das Gericht über alle Gottlosigkeit und den Teufel und die Dämonen und die Aufrichtung des messianischen Königreichs. Das Ende aller Dinge. Jesus Christus sitzt auf dem Thron und regiert und herrscht. Das ist es, was bald geschehen muss. Das ist es, wovon Johannes hier redet, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also das muss bald geschehen. Und wenn es vor 2000 Jahren schon nahe dran war, wie näher sind wir dann heute an diesem Ende? Wie näher sind wir dann heute daran, an dem, was bald geschehen muss? Wie nahe sind wir dann heute, von Christus entrückt zu werden, auf dass hier diese große Trübsal beginnen kann? Und dass Jesus Christus danach diese großen Trübsal endgültig den Teufel und die Dämonen vernichten wird, um sein Reich aufzubauen. Dieses Wort bald, um zu zeigen, was bald geschehen muss, hat im Griechischen 2 Bedeutungen. Einerseits bedeutet es etwas, was in naher Zukunft oder unmittelbar bevorsteht, oder aber auch etwas, was schnell, zügig vorangeht. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann merken wir, dass die Dinge im Ende der Zeit schnell und zügig vorangehen. Die Trübsalzeit wird 7 Jahre sein, auch das tausendjährige Reich für Gott ist 1000 Jahre wie ein Tag. Diese Dinge werden zügig vorbeigehen. Aber das ist nicht das, was Johannes hier meint, wenn wir den Kontext betrachten. Was Johannes hier meint, wenn er sagt, was bald geschehen muss, dann meint er damit etwas, was wirklich kurz bevorsteht, etwas, was kurz vor der Tür steht. Und damit will Johannes seine Leser warnen und sagen, hey, wir sind kurz vor dem Ende, liebe Geschwister, liebe Gemeinden in Kleinasien, liebe Gemeinden in Böbingen. Wir sind kurz vor dem Ende. Und auch wenn dieser Brief 2000 Jahre alt ist, sollten wir uns nicht ausruhen und sagen, ja, okay, es hat schon 2000 Jahre gedauert, vielleicht dauert es nochmal 1000 Jahre. Wir sind näher dran und wir sollten die Worte von Petrus beherzigen, der in seinem zweiten Brief im 3. Kapitel folgende Worte schrieb. 2. Petrus Kapitel 3, ab Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Er zögert seine Verheißung nicht. Er wird kommen und er wird richten und er wird regieren. Aber er will noch Menschen retten. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, Vers 10, wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden, mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber in Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Und Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig von ihm befunden zu werden, in Frieden. Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Wir haben diese Hoffnung. Aber wir sollten uns nicht ausruhen, sondern vielmehr sollten wir es befleißigen, allen Fleiß daran setzen, ein heiliges und untadeliges Leben auf dieser Erde zu leben. Das war also die dritte wichtige Information. Die vierte wichtige Information, die wir aus diesem Buch bekommen, spricht über den Autor des Buches. Hier werden wir nur kurz verweilen, weil wir in anderen Versen noch näher darauf eingehen werden. Hier heißt es am Ende von Vers 1, und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles was er sah. Seinem Knecht Johannes, seinem Sklaven Johannes, und hier ist von Johannes, dem Apostel Johannes, dem Jünger Jesu die Rede. Dieser Johannes befand sich zur Zeit des der Abfassung auf der Insel Patmos als Gefangener im Exil, Vers 9. Dort sagt Johannes, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Das heißt, Johannes der Apostel befand sich auf der Insel Patmos, als er von Gott diese Offenbarung bekommen hat. Und hier sehen wir auch in gewisser Weise die Schritte, wie diese Offenbarung zu Johannes gelangte. Sie kam von Gott, dem Vater, zu seinem Sohn. Und sein Sohn, Jesus Christus, gab die Offenbarung einem Engel. Und dieser Engel gab sie dann Johannes, seinem Knecht. Und schaut mal, wie Johannes hier bezeichnet wird. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Johannes hat bezeugt. Alles, was das Wort Gottes betrifft und was das Zeugnis von Jesus Christus betrifft. Und wir können hier in gewisser Weise sagen, einerseits die Vergangenheit. Johannes hat als treuer Zeuge das Wort Gottes und Jesus Christus im Fleisch gekommen, bezeugt durch sein erstes Evangelium. Dort lesen wir immer wieder, dass Johannes von sich selbst aus sagt, das sagt der treue Zeuge und sein Wort ist zuverlässig. Unter anderem in Johannes 19, Vers 35. Oder Johannes 21, Vers 24. Also er war ein treuer Zeuge dessen, was er schon gesehen hat über Jesus Christus. Und er war ein treuer Zeuge vom Wort Gottes. Aber auch jetzt ist er ein treuer Zeuge dessen, was er im Buch der Offenbarung gesehen hat. Und er sagt, das ist das Wort Gottes. Das heißt, wir haben hier das inspirierte Wort Gottes durch einen treuen Knechten Johannes aufgeschrieben, um an die Gemeinden gesendet zu werden, uns zu erbauen. So viel zum Autor des Buches. Es war der Apostel Johannes und sein Zeugnis ist ein zuverlässiges Zeugnis. Und nun wollen wir uns als letzte wichtige Information die Verheißung des Buches betrachten. Die fünfte Information ist die Verheißung des Buches in Vers 3. Dort heißt es, glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Glückselig, glücklich zu preisen. Das ist die Verheißung. Und dann finden wir aber auch eine Voraussetzung. Wer ist glückselig zu preisen? Die da lesen und die da hören und die da bewahren. Das ist die Voraussetzung. Aber dann finden wir hier aber auch eine Begründung zu dieser Verheißung. Denn die Zeit ist nahe. Was bedeutet das Wort glückselig? Wir sind in den letzten Monaten durch die Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium gegangen. Ich denke, sie sind uns noch recht präsent. Und der Gedanke hinter dem Wort glückselig ist, jemanden glücklich zu preisen, jemanden hoch zu loben für sein zuteil gewordenes Glück. Für sein zuteil gewordenes Glück. Und vor allem im Alten Testament findet dieser Gedanke, jemanden glückselig zu preisen, dort ihren Punkt, wenn jemand Vergebung seiner Sünden empfangen hat, wenn jemand Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wir lesen in Psalm 32, Vers 1, glückselig der, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Derjenige ist glücklich zu preisen, derjenige ist für sein Glück hoch zu loben, wenn seine Sünden vergeben sind. Oder Psalm 84, Vers 5, glückselig, die in deinem Haus wohnen. Derjenige ist glücklich zu preisen. Derjenige hat großes Glück, wenn er in der Nähe Gottes sein kann. Und wie kann er das? Indem seine Sünden vergeben sind. Das heißt, dieses Wort ist eng damit verbunden. Jeder, der durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung seiner Sünden empfangen hat und Gemeinschaft mit Gott genießen darf, er ist glücklich zu preisen. Er ist wirklich wahrhaftig glückselig. Und die Offenbarung hat insgesamt 7 solche Glückseligpreisungen. Und die letzte Seligpreisung finden wir in Offenbarung Kapitel 22, Vers 14, wo genau das, was ich gerade eben gesagt habe, unterstreicht. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen. Glückselig diejenigen, die ihre Kleider, die mit Sünde und Schuld besudelt waren, waschen in dem Blut des Lammes. Glückselig diejenigen, die Vergebung ihrer Sünden durch das Blut des Lammes empfangen haben. Diejenigen sind glückselig zu preisen. Das ist eine Verheißung. Aber die Voraussetzung dürfen wir nicht überlesen. Die Voraussetzung ist nämlich glückselig, der da liest und der da hört und die da bewahren die Worte dieser Weissagung. Das heißt, diejenigen, die dieses Wort lesen und diejenigen, die dieses Wort hören und die es bewahren, das heißt, die daran glauben und ihr Leben nach diesem Wort ausrichten, diese Leute bezeugen durch ihr Leben, dass sie gewaschen sind im Blut des Lammes. Die das Wort Gottes nicht einfach nur abtun und sagen, okay, schön für dich, mag vielleicht stimmen, aber es ist nichts für mich. Dann bist du nicht glückselig zu preisen, dann bist du nicht gewaschen im Blut des Lammes. Aber wenn du diese Worte liest, und wir können hier auch daran denken, dass dieser Brief in den Gemeinden vorgelesen wurde, das heißt, der Leiter dieser Gemeinde, der dieses Wort las, war glückselig zu preisen, aber auch diejenigen, die in den Reihen saßen und dieses Wort hörten, waren glückselig zu preisen, wenn sie diese Worte befolgten, wenn sie ihr Leben danach ausrichten. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Diejenigen, die durch ihr Leben bezeugen, dass sie dem Wort Gottes glauben, diejenigen sind wirklich gewaschen in dem Blut des Lammes und diejenigen sind wirklich glückselig zu preisen. Und er begründet auch, wieso diese Menschen glückselig zu preisen sind, denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Die Zeit von dem, was in Offenbarung 4 bis 22 passieren wird. Die Zeit des Endes. Die Zeit, in dem Christus sein Reich aufrichten wird. Die Zeit, dieses Wort kann auch übersetzt werden mit Zeitpunkt. Und hier wollen wir abschließend eine Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen, welche diese letzte Aussage auslegt. 1. Thessalonicher Kapitel 5 ab Vers 1. Zuvor hat Paulus die Gemeinde in Thessalonich ermutigt und gesagt, dass Jesus Christus kommen wird mit großem Posaunenschall und zuerst werden die Toten auferstehen, die in ihm gestorben sind und dann werden wir mit ihm in den Wolken entrückt werden und wir werden bei ihm sein, alle Zeit bis an der Weltende, alle Zeit. Und dann heißt es in Kapitel 5 ab Vers 1, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft von dem, was er gerade eben gesagt hat, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und dann heißt es in Vers 4 weiter, ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und deswegen sollen wir wachsam sein. Genauso wie Petrus und Johannes, so will auch Paulus hier mit dem Blick auf die Wiederkunft Jesu die Gemeinde wachrütteln, dass sie nüchtern sein sollen. Der Tag, wir wissen nicht, wann er kommt, aber er wird kommen. Und zwar wie ein Dieb in der Nacht. Und dies soll uns stets präsent sein. Jeden einzelnen Tag. Und indem wir auf diesen Tag schauen, an dem Jesus Christus wiederkommen wird, werden wir im Licht wandeln. Wir werden auf uns selbst Acht geben. Wir werden nüchtern sein. Denn wir wollen doch als untadelig und als rein befunden werden, wenn Christus kommt. Wir wollen uns nicht schämen, wenn er kommt. Wir wollen uns freuen, wir wollen auf ihn warten, wir wollen ihm jubelnd entgegenlaufen, wenn er kommt. Und genau das wollen wir mit der Offenbarung auch bezwecken, liebe Geschwister. Die Offenbarung will uns vorbereiten. Die Offenbarung will uns Christus groß machen, dass wir eine größere Sehnsucht für ihn bekommen. Und indem wir eine größere Sehnsucht von ihm haben oder für ihn haben, umso mehr werden wir auf dieser Erde nüchtern wandeln. Und wir werden uns warnen lassen von dem, was in der Offenbarung geschrieben steht, um heilig und untadelig zu leben. Ich denke, diese 5 Informationen, die wir heute Abend betrachtet haben, waren genug Informationen, die uns in aller Kürze das Buch der Offenbarung und uns in das Buch der Offenbarung hineingeführt haben, uns den Inhalt, den Zweck und die Herrlichkeit der Offenbarung gezeigt haben. Und ich denke, diese 2 Punkte, die wollen wir mitnehmen. Es geht um Jesus Christus und das Buch will uns lehren, wachsam zu sein. Möge Gott dieses Wort in unseren Herzen groß werden lassen heute Abend und lasst uns noch gemeinsam aufstehen zum Gebet.